13. Kapitel: Geld aus dem Boden stampfen. Noch vor der Perestroika hatte ich einmal ein Team von Fotografen geleitet. Dazu gehörten die Laboranten des Ateliers und einige umherreisende Fotografen. Jeder bekam sein festes Gehalt, das er durch Nebeneinkünfte noch aufbesserte, und so verfügten alle über ein mittleres Einkommen und lebten für die damalige Zeit in recht passablen Verhältnissen. Außerdem gab es für alle Mitarbeiter eine prozentuale Gewinnbeteiligung. Natürlich wollten wir alle mehr verdienen, doch dafür mussten wir unseren Umsatz deutlich steigern, sprich mehr Kunden gewinnen. Und ich fand einen Weg dazu. Wer will, kann ihn sich noch heute zunutze machen. Eines Tages, ich fuhr gerade mit meinem Kleinwagen auf der Landstraße, hatte ich eine Reifenpanne. Während ich den defekten Schlauch flickte, sah ich den vorbeifahrenden Autos nach und dachte: Ich könnte ein Heidengeld machen, wenn es den Autofahrern gefiele, sich fotografieren zu lassen. In nur wenigen Minuten reifte in mir ein Plan heran, den ich in der Folge in die Tat umsetzte und der den Profit unseres Kollektivs vervierfachte. Das funktionierte folgendermaßen. An der Landstraße stand ein Fotograf mit seiner Ausrüstung und mit zwei Helfern, die eine grüne Armbinde trugen mit dem Zeichen unseres Betriebes. SB, alltägliche Dienstleistungen. In der Hand hielten sie einen Stab, wie sie die Männer der staatlichen Autoinspektion bei sich hatten. Die Autofahrer hielten an, da sie das Ganze für eine Art Verkehrskontrolle hielten. Als sie dann merkten, dass niemand etwas prüfte oder beanstandete, sondern lediglich eine Dienstleistung angeboten wurde, waren sie erleichtert und posierten gern neben ihrem vorderen Nummernschild, um sich ablichten zu lassen. Dann gaben sie uns ihre Adresse und erhielten bald darauf ihre Fotos, die wir ihnen per Nachname zustellen ließen. Die Autokennzeichen dienten dazu, Verwechslungen der Adressen zu vermeiden. Im Laufe eines halben Jahres hatten wir diese Dienstleistung auf allen größeren Landstraßen um Nowosibirsk angeboten. Dann trafen wir immer häufiger auf Autofahrer, die bereits ein Foto von uns bekommen hatten. In diesem halben Jahr aber hatte unser Team eine schöne Stange Geld verdient. Dann hatte ich die Idee, Privathäuser zu fotografieren und die Bilder mit Text zu versehen, wie eine Postkarte. Mein trautes Heim, mein Elternhaus und so weiter. Die Fotografen nahmen eine Unmenge Häuser auf, und die Nachfrage war so groß, dass sie gar nicht erst fragen mussten, wer eine Aufnahme wollte. Sie gingen einfach in einen Ort und knipsten munter drauf los, Straße für Straße, Haus für Haus. Dann trugen die Postboten die Fotos aus und kassierten auf der Stelle das Geld. Die Leute schickten diese Aufnahmen oft an ihre Kinder, und viele sagten, dass diese dadurch den Wunsch bekommen hätten, wieder einmal ihre Eltern zu besuchen. Wir hatten oft Probleme mit dem Lohnbüro des Novosibobl-Foto, dem fotografischen Verband des Raumes Nowosibirsk, für die wir arbeiteten, da unsere Vorgesetzten unser Einkommen für viel zu hoch hielten. Aber letztlich konnten sie nichts tun, weil die Gewinnbeteiligung für alle Mitarbeiter prozentual festgelegt war. Gleich zu Beginn der Perestroika trennte sich unser Team von dem Verband und gründete eine eigene Genossenschaft, zu deren Generaldirektor ich gewählt wurde. Jetzt waren wir unabhängig und konnten genügend Kapital sammeln, um größere Projekte in Angriff zu nehmen. Ich dachte darüber nach, wie wir die Einkünfte der Firma steigern konnten. Einmal unterhielt ich mich mit einem Bekannten, der am Institut für theoretische und angewandte Mechanik arbeitete. Er beklagte sich: Wir bekommen unser Gehalt sehr unregelmäßig ausbezahlt und es ist geplant, das Laboratorium zu schließen. Wohin soll ich dann gehen? Was soll ich bloß anfangen? Niemand braucht uns dann mehr. Was habt ihr in eurem Labor hergestellt? Fragte ich. Thermoindikatorfolie. Aber dafür gibt es jetzt keinen Markt mehr. Was macht man denn damit? Verschiedenes, antwortete er und zog ein Stück schwarzer Folie aus seiner Tasche. Hier, sie selbst. Ich nahm das Stück Folie in die Hand, doch an den Stellen, wo ich es berührte, verfärbte es sich plötzlich ganz grün, so dass ich es erschrocken fortwarf. Igitt, was ist denn das für ein ekelhaftes Zeug? Ich muss mir gleich die Hände waschen, sagte ich zu ihm. Doch er entgegnete: Keine Panik, die Folie hat bloß die Farbe verändert, aufgrund der Temperatur deiner Hand. So reagiert das Material bei Temperaturwechsel. Hättest du Fieber, wäre es rot angelaufen. Bei normaler Körpertemperatur nimmt es diesen grünlichen Ton an. Und so wurde eine weitere Idee geboren. Unsere Firma begann bald darauf, flache Thermometer und Stressindikatoren herzustellen. Dazu wurde ein Stück dieser Folie auf einen Streifen Zierpappe geklebt, auf dem verschiedene Farbquadrate mit der jeweiligen Temperaturangabe dargestellt waren. Und fertig war das Produkt. Die Ware verkauften wir durch die staatlichen Großhandelsbetriebe in die verschiedensten Regionen der damaligen Sowjetunion. Die Belegschaft der Firma nahm zu und alle hatten ein anständiges Gehalt. Das Eigenkapital unserer Genossenschaft wuchs und auch mit dem Institutslabor ging es wieder aufwärts, denn es brachte dem Institut jetzt Profit ein. Wir erwarben 2 Autos sowie verschiedene technische Geräte für die Firma. Da ereignete sich ein Vorfall, der unserem Wachstum unglaublichen Vorschub leistete. Eines Tages kam ich ins Büro der Firma und sah, dass meine Sekretärin telefonierte und etwas aufschrieb. Am anderen Telefon, wir hatten nur 2, saß unsere Putzfrau. Kaum hatten sie den Hörer aufgelegt, klingelte es erneut. Die Sekretärin sagte: »So geht das nun schon seit 3 Stunden. Es hört überhaupt nicht mehr auf zu klingeln. Alle wollen ihre Thermometer und Stressindikatoren haben. Ein Kunde hat sich aufgeregt, er nannte uns vorperestroikische Knauser. Wenn wir den Preis erhöhen wollten, sei er bereit, uns auch zum höheren Preis ganze Schübe abzunehmen. Alle wollen jetzt Großpackungen von uns beziehen, sogar gegen Vorausbezahlung.« Am Anfang der Perestroika erlebte unser Land eine wahre Blütezeit der Kitschproduktion. Gefragt waren Poster, Ohrclips aus Plastik und Taschenkalender mit Abbildungen von halbnackten Mädchen. Alle waren wie wild darauf. Verglichen damit stellte unsere Ware natürlich eine totale Neuheit dar. Aber unsere Produktion war ja immerhin schon ein halbes Jahr gelaufen und dann plötzlich diese unglaubliche Nachfrage. Ein regelrechter Boom. Irgendetwas musste geschehen sein. Aber was? Wie sich herausstellte, hatte am Abend zuvor der internationale Korrespondent Zvetov im russischen Fernsehen gesagt: »Die Japaner sind ein erfinderisches Volk.« Woraufhin er einen japanischen Stressindikator vorführte, der unserem Produkt recht ähnlich war. Auf diese Weise lernte ich zum ersten Mal die enorme Kraft der Werbung kennen und was es heißt, Glück zu haben. In der Werkshalle unserer Firma wurde fortan in 3 Schichten gearbeitet. Bestimmte Arbeitsgänge wie das Zuschneiden und die Verpackung der Ware mussten in Heimarbeit erledigt werden. Die Einkünfte stiegen und stiegen. Wir kauften einen kleinen Vergnügungsdampfer und ich beschloss, Sämaschinen für landwirtschaftliche Betriebe herzustellen. Außerdem charterten wir ein großes Passagierschiff für Geschäftsreisen und Handelsexpeditionen in den hohen Norden.